Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um das SLS der NASA. Viel Spaß! Senkrechtstarter hat keine Sommerpause, sondern heute eine Spezialfolge hier vom Gardasee. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr genießt den Sommer. Man kommt ja nicht um Superlative drumherum. Das SLS als größte und stärkste Rakete aller Zeiten geplant, kann mit einigen ultimativen Fakten aufwarten. Allein die beiden Feststoffbooster erzeugen fast so viel Schub wie die erste Stufe der Saturn V. Zusammen mit den vier RS-25-Triebwerken in der Hauptstufe ist das SLS fast 25% stärker oder hat mehr Schub als das Space Shuttle. Und in der ursprünglich geplanten Block 2-Variante würde es die höchste Rakete aller Zeiten werden. Aufgrund der etlichen Verzögerungen des SLS-Programms und der massiven Budgetüberschreitungen des SLS-Programms ist mittlerweile mehr als fraglich, ob es den Block 2 überhaupt geben wird. Aber fangen wir am Anfang an. Wir befinden uns in den frühen 2000ern. Der Bau der ISS und der dafür benötigte Betrieb des Space Shuttles verschlingen Unmengen des NASA-Budgets. Die ISS als geopolitische Kooperation mit Verträgen zwischen Europäern, Japanern, Russen und den Amerikanern steht felsenfest im NASA-Budget. Meine Folgen über die ISS und das Space Shuttle verlinke ich dir unter dem Video. Doch dann passiert das Unvorstellbare. Die Raumfähre Columbia, die 1981 als erstes Space Shuttle in den Weltraum gestartet ist, zerbricht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und tötet alle 7 Besatzungsmitglieder. Nach umfassenden Untersuchungen wird festgestellt, dass entgegen aller vorherigen Annahmen das Space Shuttle über eklatante Sicherheitsmängel verfügt. Und so wird ein vorzeitiges Ende des Shuttle-Programms verkündet. Da die ISS sowohl bei Aufbau als auch Betrieb noch auf die Shuttle-Flüge angewiesen ist, wird ein Plan erarbeitet, der die Fertigstellung der ISS ermöglicht. Es wird jedoch klar, die USA werden über Jahre ihre Fähigkeiten zur Beförderung von Menschen in den Weltraum verlieren. Es gibt vorerst keinen Ersatz für das Space Shuttle. Einziger Ausweg, es mussten Verträge mit der russischen Roskosmos geschlossen werden. Die Russen nutzten die Gunst der Stunde und reagierten auf die gewachsene Nachfrage und plötzliche Monopolstellung direkt mal mit einer Vervierfachung ihrer Preise für den Transport von Crew. Ende 2011 wird dann vom Senat und der NASA das SLS vorgestellt. Es basierte auf Entwürfen des 2008 eingestellten Constellation-Programms. Wir erinnern uns, George Bush gilt noch als der schlechteste US-Präsident aller Zeiten. Und eben dieser hatte 2004 als Antwort auf die Columbia-Katastrophe eine neue Vision für die weitere Erkundung des Weltraums herausgegeben. Das Constellation-Programm. Ziel dieses Programms, die Menschen wieder zum Mond und danach zum Mars bringen. So visionär das Programm auch war, war es nicht zu Ende gedacht und litt von Anfang an unter einer chronischen Unterfinanzierung und unter einem unrealistischen Zeitplan. Als diese Mängel nach einer umfangreichen Untersuchung auf dem Tisch lagen, wurde das Programm dann von Obama eingestellt. Es spricht für die Weitsicht der Obama-Regierung, dass sie stattdessen das Commercial Crew-Programm ins Leben gerufen hat. Das wird vermutlich als eines der erfolgreichsten Projekte der NASA und als ein Beschleuniger für die bemannte Raumfahrt in die Geschichte eingehen. Aber zurück zum SLS. Einige Ansätze des Constellation-Programms sollte auch das SLS ausmachen. So wurde noch im Constellation-Programm die Notwendigkeit des Crew-Transport für alle Ziele, sowohl für Bemannung der ISS als auch für die weitere Erforschung des Weltraums durch Menschen erarbeitet. Aus diesen Anforderungen stammt das Orion-Konzept. Eine Kapsel für bis zu 6 Astronauten, die sehr stark an das Kommandomodul des Apollo-Programms erinnert. Die Orion-Kapsel wird auch den Crew-Transport des SLS ermöglichen. Und ja, die Senkrechtstarter-Folge zur Orion-Kapsel ist fest eingeplant. Aber auch das Grundkonzept des SLS stammt noch aus dem Constellation-Programm. In diesem Konzept sollten möglichst viele der Systeme, die zuverlässig am Space Shuttle funktioniert hatten, wie die Booster und die sehr effizienten RS-25-Triebwerke, Wiederverwendung finden. Das sollte dann eine langwierige und kostspielige Neuentwicklung vermeiden. Neben der geplanten Kosteneinsparung sollte es möglichst schnell die Fähigkeit der NASA, Crew zu starten, wiederherstellen. Es sollte aber anders kommen. Ursprünglich war der Erstflug des SLS für 2016 geplant. Aktuell wird von November 2021 ausgegangen. Ursprünglich als unbemannt geplant, kursieren immer mal wieder News, dass der erste Flug mit Crew durchgeführt werden könnte. Eine Praxis, die tatsächlich mit dem ersten Space Shuttle-Flug bereits einmal durchgeführt wurde, das bei seinem Erstflug auch bemannt gestartet ist. Zum Vergleich, SpaceX möchte das Starship erst nach einem langen, unbemannten Betrieb als Trägerrakete für Satelliten für Crew zulassen. Die Falcon 9 Block 5 in der Version, die mit Crew Dragon Demo 2 das erste Mal Menschen befördert hat, ist zum Beispiel etwa 20 Mal geflogen, bevor sie dann Menschen befördert hat. Aber kommen wir wieder zum SLS und seinem Aufbau. Wenn wir vom SLS, dem Space Launch Systems, sprechen, meinen wir das Trägersystem, also die Rakete ohne Nutzlast. Beim SLS besteht die erste Stufe aus dem Center Core, der Hauptstufe, und den Strapped-on SRBs. Übersetzt bedeutet das so viel wie angeschnallte für Scraped und SRBs sind auf Deutsch Feststoffbooster. Allein optisch sieht das SLS dem STS, also dem Space Transport System, was das Space Shuttle Trägersystem bezeichnet, sehr ähnlich. Wie ich eingangs erwähnt habe, sollten viele STS-Komponenten wiederverwendet werden. Am markantesten ist vermutlich die orangene Farbe der Tankisolierung. Die kennen wir schon aus Space Shuttle-Zeiten. Hier ist der kryogene, also flüssige Wasserstoff als Treibstoff und flüssiger Sauerstoff als Oxidator untergebracht. An der Haupttankbasis befindet sich die Triebwerksaufnahme der vier RS-25-Triebwerke, von denen das Space Shuttle ja nur drei an der Rückseite des Orbiters hatte. Die Tankkapazität wurde im Gegensatz zum STS um mehr als 150 Tonnen vergrößert. Macht ja auch Sinn, wir wollen ja die durstigen Turbopumpen eines zusätzlichen Triebwerks füttern. Das bringt uns auf fast 760 Tonnen Schub. Mit 65 Metern ist die erste Stufe des SLS fast 20 Meter länger als der Außentank des Space Shuttles. Die ersten Flüge werden sogar mit Triebwerken durchgeführt, die noch aus dem Shuttle-Programm übrig sind. Echte Veteranen, die schon etliche Male in den Weltraum geflogen sind. Da das SLS aber nicht wiederverwendbar sein wird, gehen bei jedem Start vier Triebwerke unwiederbringlich verloren. Eigentlich schon tragisch, dass das erste Triebwerk, das für eine Wiederverwendung entwickelt wurde, jetzt an einer nicht wiederverwendbaren Rakete verheizt wird. Und das auch noch in Zeiten, wo vermutlich jedem klar ist, dass die Zukunft der Raumfahrt wiederverwendbar sein wird. Ganze 16 RS-25D-Triebwerke hat die NASA noch auf Lager, die alle in den ersten vier SLS-Flügen verwendet werden. Danach sollen abgespeckte RS-25-Triebwerke mit dem Kürzel E und F den Job übernehmen. Mein Skript zum RS-25-Triebwerk ist schon so gut wie fertig und wenn die Folge online geht, dann verlinke ich das hier unter dem Video. Kommen wir zu den Boostern. Von außen sehen sie den Space Shuttle Boostern zum Verwechseln ähnlich, aber mit 54 Meter Länge sind sie fast 10 Meter länger als die Space Shuttle Booster. Eigentlich sind auch diese längeren Booster noch Entwicklungen aus dem Space Shuttle Programm. Diese stärkeren Feststoffbooster wurden noch während des Space Shuttle Programms entwickelt, um die Nutzlastkapazität des Shuttles zur ISS um 9 Tonnen zu erhöhen. Dafür wurden die Standard-SRBs, die aus vier Feststoffsegmenten bestanden, um ein weiteres Segment ergänzt. Feststoffbooster funktionieren ähnlich zu den Treibsätzen an Silvesterraketen. Und so gibt es nicht wie bei Flüssigtreibstoffen ein richtiges Triebwerk. Ein Feststoffbooster brennt in seinem Kern aus und gibt das Heißgas, was den Schub erzeugt, an einer Öffnung an der Unterseite frei. Ganz wie bei Silvesterraketen. Das heißt, durch das zusätzliche Segment wird nicht unbedingt erreicht, dass der Booster länger brennt, sondern dass tatsächlich deutlich mehr Schub erzeugt wird. Dafür musste aber die Austrittsdüse auf die neuen Druckverhältnisse angepasst werden. Würde dich ein Video über Feststoffbooster interessieren? Schreib mir doch gern unter dem Video. Auch wenn die Booster so eine Weiterentwicklung sind, gibt es auch einen Rückschritt. Während die SRBs beim Shuttle mit Fallschirmen zur Erde zurückkamen und von NASA-Schiffen geborgen wurden, hätten die verstärkten Booster eine kostspielige Neuentwicklung des Fallschirmsystems bedeutet, was aus Kostengründen verworfen wurde. In meinem Video über das Space Shuttle hatte ich ja schon erzählt, dass bei Space Shuttle Flügen über 5000 Teile der geborgenen SRBs wiederverwendet werden konnten. Dass man so komplett von der Wiederverwendbarkeit weg ist, finde ich schon sehr schade und wirkt irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Andererseits muss man auch sagen, dass auch ohne die Neuentwicklung eines Fallschirmsystems das SLS so schon viel zu spät ist und ein Vermögen gekostet haben wird. Aktueller Stand 2020 ist, dass das Programm bisher 20 Milliarden Dollar an Entwicklungskosten verschlungen hat, ohne einen einzigen Start. Zum Vergleich, die Entwicklung der Falcon Heavy von SpaceX soll insgesamt nur etwa eine halbe Milliarde Dollar gekostet haben. Ich glaube, der Vergleich ist nicht zu unfair, da die Falcon Heavy ja auch zum großen Teil aus Falcon 9-Teilen besteht. Bleiben wir bei dem Falcon Heavy-Vergleich. Allein für den Preis von vier RS-25-Triebwerken, ohne alles, ohne Rakete, nur die Triebwerke, die ja bei jedem Start weggeballert werden, kann man bei SpaceX eine Falcon Heavy buchen, die dann zwei Drittel der Nutzlast der SLS befördern kann. Jetzt könnte man argumentieren, ja, aber für Mond und Mars braucht man ja mehr Nutzlast. Jein, zwar stimmt das schon, dass man für eine Mission zum Mond und Mars mehr Masse in einem Erdorbit braucht, nur mit einer bestimmten Menge an Equipment und Treibstoff ist dann die weitere Mission möglich. Aber es spricht nichts dagegen, die Nutzlast mit mehreren Raketen in den Orbit zu bringen. Tatsächlich wurde das sogar zu Zeiten des Apollo-Programms als Möglichkeit diskutiert. Auch für die neuen Anforderungen der NASA wäre im Orbit betanken für eine weitere Reise denkbar gewesen. Auch hätte man mit so einem Konzept vorhandene Raketen verwenden können. Es wird geunkt, dass Boeing, der Hauptauftragnehmer der NASA für das SLS, extra Ideen für ein Treibstoffdepot im Erdorbit verhindert hat, um so den Wettbewerb auszusperren. Aus heutiger Sicht muss man leider sagen, dass mit all den Startanbietern und dem Wettbewerb diese Möglichkeit vermutlich heute deutlich günstiger gewesen wäre. Das so gesparte Geld hätte man besser in andere Teile des bemannten Raumfahrtprogramms der NASA investieren können, anstatt nur in das Trägersystem SLS. Kommen wir aber zurück zur Technik. Ähnlich zum Space Shuttle wird die erste Stufe nach dem Ausbrennen der Booster noch weiter feuern, bis auch der Haupttank leer ist. Die Flugbahn ist dabei so gewählt, dass die erste Stufe wieder zur Erde zurückfällt und in der Atmosphäre verbrennt. Nach der Stufentrennung wird die zweite Stufe gezündet und bringt die Oberstufe mit Nutzlast auf einen stabilen Erdorbit. Von hier kann ein weiteres Manöver die Nutzlast dann auf einen Kurs zum Mond schicken. Die Oberstufe wird es in zwei Varianten geben. Entweder eine etwas schmalere Version mit einem einzelnen RL-10-Triebwerk oder eine zweite Stufe, die so breit ist wie die erste Stufe und über 4 RL-10-Triebwerke verfügen wird. Eine interessante Wendung hat das Artemis-Programm der NASA, das die erste Frau zum Mond bringen soll, dieses Jahr genommen. Der Chef des Programms hat wohl einem Boeing-Manager gesteckt, dass sie mit ihrem Entwurf für einen Mondlander aus dem Wettbewerb fliegen würden. Kurz darauf besserte Boeing dann nach. Da kann man natürlich nicht von fairen Wettbewerbsbedingungen sprechen. Der Manager musste seinen Hut nehmen und Boeing ist ausgeschieden. Die Untersuchungen des Vorfalls dauern aber noch an. Wenn man nachträglich analysiert, was bei dem Space Shuttle so alles falsch lief, wie zum Beispiel in möglichst jedem Wahlkreis eine Fabrik für das Programm mit einbeziehen und weiter den militärisch-industriellen Komplex aufblähen, was schon zu Shuttle-Zeiten, zu massiven Ineffizienzen geführt hat, da fragt man sich schon, warum man nach dem gleichen System das SLS geplant hat. Es wirkt schon so, als wollte man bloß nichts an dieser Struktur ändern. Strukturen, von denen hauptsächlich Boeing, Lockheed und die anderen Großen profitierten. Man kann sich nur freuen, dass offensichtlich ein neuer Wind in der Raumfahrt weht und die Politik sich immer mehr unangenehmen Fragen stellen muss und alteingesessene Monopole aufgebrochen werden. Elon Musk hatte übrigens angeboten, dass er eine Rakete mit gleichen Fähigkeiten zu einem deutlich günstigeren Festpreis entwickeln könnte. Oder sogar einfach nur günstige Festpreise für die Beförderung für Fracht verlangen würde. Also eigentlich genau das, was man gerne hätte. Für bestimmte Fähigkeiten einen festen Preis zahlen, den man für gerechtfertigt hält. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass das die ohnehin schon sehr starke Position von SpaceX im Markt stärken würde. Ich könnte mir vorstellen, dass allen Entscheidern klar ist, dass das SLS nicht mehr zeitgemäß ist und eine weitere Verfolgung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eigentlich nicht mehr zu rechtfertigen ist. Eine rationale Entscheidung sollte zu jedem Punkt komplett ausblenden, wie viel etwas bisher gekostet hat. Und man sollte sich darauf konzentrieren, wie viel Kosten Nutzen zum jetzigen Zeitpunkt kalkuliert werden. Ein häufiger Fehler ist, die Summe der Kosten, die schon versenkt wurden, emotional zu bewerten. Von wegen, wir haben da jetzt so viel Geld reingebuttert, jetzt muss es auch was werden. Weil sich kein Entscheider hinstellen und zugeben möchte, dass die bisherigen Investitionen umsonst waren. Dann lieber noch ein paar Milliarden nachdrücken. Ist ja meistens eh nur das Geld von Steuerzahlern. Fun Fact, es gab beim BER, dem Flughafen in Berlin, mehrfach den Punkt, wo Abreißen und Neubauen ökonomisch sinnvoll gewesen wäre. Politisch wollte oder konnte das aber niemand verantworten. Zu dem Thema kann ich auch den Spiegel-Podcast Made in Germany sehr empfehlen. Ich schweife ab. Was meinst du, ist das SLS noch zeitgemäß? Entwickelt sich SpaceX gerade zu einem Monopol wie Boeing und Lockheed? Kann es sein, dass das Starship sogar vor dem SLS noch Menschen transportieren wird? Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Bis Montag, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.